Namen kennst, dass du uns lieb hast, dass du uns erkauft hast durch dein kostbares Blut von Jesus. Dass du da bist, unser Herzen zu verändern, Herr. Und dein Wort hat die Kraft, unser Herz zu verändern. Ich möchte einfach mich zur Verfügung stellen, dass dein Geist jeden Einzelnen segnen kann an der Stelle, wo er gerade ist, Herr. Amen. Wenn wir in Herrenberg, in Nagold, in Böblingen, in Stuttgart durch die Einkaufsstraße gehen würden und einen jungen Mann zwischen 12 und 90 fragen würden, kennst du deine Identität? Vermute ich mal, dass ich bei 90% aller Antworten sagen würde, ja, ich bin ein Mann, ich bin ein Junge. Dann sage ich, nee, ich wollte nicht wissen, welches Geschlecht du hast. Ja, ich bin Deutsch, ich bin Franzose, ich bin Engländer, Afrikaner. Nein, ich wollte nicht wissen, woher du kommst. Ja, okay, ich bin Lehrer, ich bin Schreiner, ich wollte auch nicht wissen, was für einen Beruf du hast. Das sind Teile unserer Identität, aber sie machen nicht unsere Identität aus. Und deswegen die spannende Frage, kennst du deinen Namen, habe ich letzte Woche gesagt, mit dem dein Herr dich ruft, ausgehend aus Jesaja 43, Vers 1, auch wenn es hier ein bisschen kleiner ist. Fürchte dich nicht, denn habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Für alle, ich habe leider ein bisschen viel heute, aber es lässt sich manchmal nicht anders. Ihr müsst eigentlich nachher am Ende nur das mitnehmen. Da steht jetzt der Bibelvers drauf, eine kleine Anleitung und hier die Zusammenfassung. Also wenn er nicht viel mitnimmt heute, in Anführungsstrich, aber es vertraue ich im Herrn, dass er das mitnimmt, was für euch gut ist. In 4 verschiedene Farben, also dass jeder seine Farbe bekommt, einmal grün, einmal orange, einmal rot oder blau, habe ich 60 Stück ausgedrückt in dem Glauben, dass mindestens 30 da sind und jeder 2 mitnimmt, das sind auch. Ja. Wir hatten angefangen und haben gesagt, kennst du deinen Namen, deine Identität? Also sprich, Jesus, der Vater im Himmel, spricht dich nicht unbedingt an mit Ute, obwohl er das sicherlich ab und zu tut. Und auch vielleicht nicht mit Markus. Er spricht den Simon nicht mehr mit Simon an, haben wir gesagt, sondern mit Petrus, weil er eine neue Identität gefunden hat. Und wir sind die Wege durchgegangen, haben gesagt, na, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir in einer falschen Identität leben? Und ich habe es versucht, ein bisschen praktisch zu machen. Ich war auf einer Fortbildung und habe diese Schritte durchgemacht. Die sagen, äußere Konflikte sind nicht das Hauptproblem. Die äußeren Konflikte deuten eigentlich nur auf einen inneren Konflikt an, der schon längst in deinem Herzen ist. Und hinter deinem inneren Konflikt, wenn wir ehrlich sind, ist eigentlich Angst verbunden. Und damit wir hier rauskommen aus dieser Nummer, ziehen wir uns eine Identität an, die das sozusagen schützt. Ja, und ich habe von mir persönlich geschickt, ich hatte so einen äußeren Konflikt in meiner Herkunftsfamilie mit meiner Oma. Da war ein Mangel da, ein Mangel an Verbundenheit. Ja, dieser Mangel an Verbundenheit brachte mich zu einem inneren Konflikt und sagen, ja, wohin gehöre ich eigentlich? Wenn ich das nicht weiß, dann muss ich mir Gewissheiten schaffen, um sicher zu sein. Weil eigentlich habe ich Angst, verletzt zu werden, Angst, ohnmächtig zu sein, Angst, überfordert zu sein. Aber das möchte ich ja nicht zutrauen oder zugeben, kann ich ja meistens nur dann, wenn ich mir im sicheren Umfeld bin. Deswegen, naja, Perfektionismus, das ist genau das, was mich davor rettet. Wenn ich genau das tue, was meine Oma will, genauso perfekt, wie sie es will, dann geht es mir gut. Dass ich nicht so perfekt bin, das weiß ja wohl jeder, oder? Ja, scheinbar. Das heißt, man setzt eine Maske auf, man setzt eine Eigenschaft an, die nicht wirklich das Innere ist, weil es aus Angst ist. Und letztendlich ist Selbstbezogenheit meint in dem Sinn gar nicht negativ, nur sondern zu sagen, ich muss mich selbst schützen oder selbst darstellen. Nach außen hin war ich immer der Starke, dem nichts irgendwas angetan werden kann, weil nur so habe ich überlebt. Nur so hat man gar nicht gesehen, dass ich vielleicht Angst hätte. Ja, und muss mich selbst schützen. Und das Spannende ist jetzt, ich war in dieser Fortbildung haben sie uns gesagt, jetzt bring doch mal diese Angst, diese Grundangst, die in jedem von uns ist, bring die doch mal der Liebe. Wer ist die Liebe? Ja, 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist die Liebe. Aber da wir manche von uns so ein verschrobenes Gottesbild haben, finde ich das manchmal ganz gut, einfach zu sagen, bring es doch einfach mal der Liebe. Das ist für die meisten von uns noch ein positiv belegtes Feld. Und dann habe ich Gott so diese Ich-Bezogenheit, diesen Selbstschutz, diese Angst gegeben und ich habe empfunden, dass Gott etwas zu mir sagt. Gott hat zu mir gesagt, Jesus hat zu mir gesagt, du bist der, der liebt. Das ist deine Identität. Und ich habe gesagt, haha, Witz, komm raus, du bist umzingelt. So fühle ich mich nicht. Geht es darum, sich so zu fühlen? Oder ist etwas, was in uns ist, viel tiefer angelegt als nur das oberflächliche Fühlen? Und da möchte ich mit uns heute weitermachen, weil ich aufgezeigt habe, dass man das eigentlich als ein Weltbild, eine Weltsicht, eine Weltanschauung der Trennung zusammenfassen kann. Wir alle leiden darum, dass wir in einer Trennung leben. Und wenn wir ehrlich sind, manchmal in der Trennung in uns selber. Wenn wir ehrlich sind, in einer Trennung zu denen, die uns am nächsten stehen, unsere Partner, unsere Kinder. Ich glaube, die vollkommene Einheit haben wir hier auf Erden noch nicht erlebt. Außer bei einem. Bei Jesus weiß ich, nichts kann mich mehr trennen von ihm. Und da komme ich nahe und immer näher hin. Und so wie es eine Weltsicht der Trennung gibt, gibt es eine Weltsicht, ich habe es heute Morgen noch abgeändert, weil KI, finde ich, hat ja nicht gut übersetzt, aber macht nichts. Eine Verbindung, der Verbindung, ich würde es übersetzen, der Verbundenheit. Es gibt zwei ursächliche Probleme in unserer Welt. Entweder in einem Weltbild der Trennung zu leben, ich muss mich selbst schützen, weil ich mache mich verletzlich, wenn ich mich öffne. Oder ich lasse mich darauf ein, auf Verbindung mit anderen, mit Gott, mit mir selber. Und das möchte ich mit euch kurz durchgehen. Wie kam es zu dieser Weltsicht der Trennung? War meine letzte Folie, mit der möchte ich einsteigen und die Wiederholung beenden. In Jesaja 14 lesen wir, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. In der Bibel steht gar nicht so viel über den Feind Gottes, über den Nachahmer, Nachäffer, wie der Luther gesagt hat, Gottes, über den, dem wir den Namen Teufel geben, Satan geben oder Luzifer geben. Aber es gibt zwei, drei Bibelstellen, wo sich die Gelehrten einig sind, das spricht eigentlich nicht von der historischen Person hier, von einem König, sondern eigentlich ist ein Bild auf Luzifer. Und für mich war es eine Offenbarung nach 40 Jahren Glaubensleben. Ich habe mich immer gefragt, woher kommt das Böse in dieser Welt? Habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt, oder? Und wenn Gott gut ist, dann kann er doch nichts Böses schaffen. Aber warum ist denn der Teufel so böse, was die Bibel doch durchaus sagt? Habt ihr es euch auch schon mal erlebt? Nö, bin ich der Einzige, okay. Warum ist er tatsächlich so böse? Und dieses Buch hat mir geholfen, meine Augen zu öffnen, eigentlich nur ein kleiner Gedanke hat ihn schrittweise weg in die Trennung von Gott gebracht. Könnt ihr diesen einen Gedanken rauslesen aus diesem Bibelvers? Gleich sein wie Gott. Gleich sein wie Gott. Es ist nicht genug, wie ich bin. Ich bin zwar einer der höchsten Engel, die es überhaupt gibt. Ich bin einer der schönsten, wahrscheinlich der schönste Morgenstern, der Engel des Lichts. Gott hat mich auf die Zweitritt, ich weiß nicht, auf welche Höhe in der Engelringen er war, kenne ich mich nicht aus, aber ziemlich weit oben, das ist uns klar. Und er sagt, nicht der unterste Engel, das Fußvolk. Nein, er, der ganz oben ist, sagt, es ist nicht genug. Ich will dem gleich sein, der mich geschaffen hat. Ist das böse? Es wird keiner von uns sagen, das ist böse. Aber wisst ihr, mir ist auch für mich, in meiner Erkenntnis ist es aufgegangen, das ist der Anfang vom Ende. Das ist der Anfang, wo Satan sich entfernt hat. Dieser eine kleine Gedanke, es ist nicht genug. Der gar nicht so böse daherkommt. Kennen wir das? Ja, ich will auch sein wie der da oben. Er will auch mal so berühmt sein wie der Fußballspieler. Ich will auch mal so ein guter Gitarrist sein wie der. Ich will auch mal so gut übersetzen können wie der. Ich will auch mal so. Kennt ihr das? Wir glauben tatsächlich, dass jemand, der scheinbar mehr nach außen hin ist, dass der glücklicher, zufriedener ist. Und das ist die Lüge schlechthin. Ein Grieche hat mal gesagt, wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Und das bringt es auf den Punkt. Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Und es ist nicht fatal, wir leben in einer westlichen Gesellschaft, wo wir im Überfluss leben, wirklich, gemessen am Rest der Welt. Gemessen an den Menschen in Afrika, in der Sahara, wo auch immer sie sind. Wir leben im Überfluss und wir jammern von morgens bis abends. Wir haben nicht genug. Die Politiker nehmen uns das noch weg und jenes noch weg. Ja, mag alles sein. Aber was lassen wir in unser Herz hinein? In Hesekiel, die zweite Stelle, die auf den Feind hinweist, heißt es, weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Weil sich dein Herz erhob. Ich will gleich sein. Nicht einmal, ich will größer sein wie Gott, ich will nur gleich sein. Hat sich die Weisheit, die der Feind, die der Morgenstern, der gedacht war, Jesus zu verherrlichen und Gott zu verherrlichen, die Weisheit hat sich verdorben. Und im Jakobusbrief sehen wir den menschliche Weisheit, seelische Weisheit, dämonische Weisheit. Das ist auch heute noch immer der gleiche Pfad. Es kommt wie Weisheit daher, ist sie aber nicht. Und abschließend zu diesem kurzen Zusammenfassung der Weltsicht der Trennung. Wer sich vorsätzlich von Gott und den Menschen absondert, der sucht sein eigenes Verlangen. Er streitet gegen alle gesunde Weisheit. Ein engstirniger Narr hat keine Freude am Verständnis, sondern nur daran, seine persönliche Meinung zu offenbaren und dabei ungewollt seine Selbstgefälligkeit und seine Dummheit zur Schau zu stellen. Aus der Erkenntnis, die wir haben in Jesus, in unserer Erlösung, können wir sagen, wie dumm war eigentlich der Teufel? Wie dumm kann man eigentlich sein, alles zu haben? Sogar viel zu haben, sogar Überfluss zu haben und dann noch zu sagen, es ist mir nicht genug. Wie dumm kann man eigentlich sein? Also sage ich manchmal auch zu mir, wenn ich mit manchen Dingen in meinem Leben nicht zufrieden bin, wo ich sage, Bernd, denke mal drüber nach. Und wenn wir ehrlich sind, ist dieses Nicht-Genug-Haben in jeder Kultur vorhanden. Das ist bis heute die Masche des Feindes schlechthin. Mich zu vergleichen mit meinem Nachbarn. Egal, ob ich in Deutschland, in Afrika, in Australien, wo auch immer ich lebe. Alle Konflikte lassen sich auf dies zurückführen. Ich habe nicht genug scheinbar. Deswegen hat der Autor geschrieben, für ihn ist es das Weltbild der Trennung. Damit hat alles angefangen und darin leben wir in unserer Kultur bis heute. Jetzt möchte ich zum zweiten Teil übergehen und sagen, naja, das ist gut, wenn wir das uns anschauen, aber Gott hat einen Traum. Dieses Weltbild, diese Weltgeschichte der Trennung etwas anders gegenüberzustellen, dem Weltbild der Gemeinde. Der Gemeinde all derer, die er sich erkauft hat durch sein kostbares Blut. Und was wäre das für eine Gemeinde, wenn er mich in Zukunft nicht mehr nach meinem Taufnamen Bernd nennt, sondern im Inneren in mir seht, selbst dann, wenn ich den größten Mist verbockt habe und ihr euch über mich ärgert und sogar zu Recht ärgert, weil ich tatsächlich einen Mist gemacht habe. Darf er vorkommen, oder? Darf es vorkommen?
Darf nicht, tut aber.
Doch, es darf auch, weil das im Gottes Plan, seine Weltsicht war nicht Perfektionismus, kommen wir nachher drauf. Sonst könnte kein Kind laufen lernen mit Perfektion. Ja. Was wäre, wenn ich es verbockt hätte und ihr aber sagt, mein Bruder Bernd, der hat es wirklich verbockt und es regt mich dermaßen auf, ich könnte ihn auf den Mond schicken. Aber Jesus, du hast zu ihm gesagt, du siehst ihn als der, der liebt. Es fällt mir echt schwer, so wie der sich benommen hat. Aber wenn du ihn so siehst, so sehe ich ihn auch. Nach meiner letzten Predigt kamen 4 Leute auf mich zu im Laufe der Woche, wo ich dachte, preis den Herrn. Die eine hat zu mir gesagt, weiß, ich habe schon gehört, Gott hat zu mir gesagt, du bist eine Mutter für viele. Der andere hat gesagt, du, Jesus hat mal zu mir gesagt, ich bin ein Leuchtturm. Er sagt, ja, leuchte weiter, super. Der andere, der gerade in der Krise war und eigentlich völlig am Ende ist, sagt, ich habe das gemacht, ich bin durchgegangen, den Prozess. Und Jesus hat zu mir gesagt, du bist der Vertrauende. Und einer anderen hat er nochmal was anderes gesagt, sage ich euch jetzt nicht. Was wäre, wenn wir uns als Gemeinde so kennen würden? Du bist der Schatzsucher, du bist der Erbauer von Gott, du bist der Friedensstifter, die Fackelträgerin, die Herzenssucherin, die Mutter für Verlorene, oder. Kennst du den Namen, mit dem Jesus dich gerufen hat? Wisst ihr, warum das existenziell ist? Ich werde es nachher noch zeigen. In der tiefsten Krise, wo ich am tiefsten versagt habe, wie ein Petrus eventuell, kann ich mich daran erinnern, was hat Jesus zu mir gesagt? Du bist der Fels. Du hast elendlich versagt gerade, aber ich nenne dich immer noch den Fels. Und es hilft mir, wenn ich weiß, in meinem tiefsten Versagen, Gott denkt immer noch anders über mich. Jetzt möchte ich mit euch diese 4 Schritte durchgehen. Was war das Weltbild der Trennung? Was war das andere Bild auf der anderen Seite? Wer weiß noch? Es ist nie genug Mangel. Kann man auch so lesen. Es ist nie genug Mangel. Auf der anderen Seite war, ich muss Gewissheit haben. Nee, ich bin zufrieden, dass ich nie alles verstehen werde auf dieser Welt. Fehlbarkeit ist das Gegenteil von Perfektionismus. Oh, wie entspannt ist das, dass ich mittlerweile lachen kann über meine eigenen Fehler. Es geht kein Tag vorüber, wo ich nicht irgendwas vergesse. Heute Morgen schon wieder mal losgefahren, meine Frau sagt, hast du alles dabei? Sage ich, nee, meine Unterlagen liegen auf dem Schreibtisch. Wie kann man das vergessen? Es geht kein Tag vorbei, wo ich nicht Fehler mache. Aber mittlerweile lache ich drüber und denke ich, preisen kann ich da Fehler machen. Und worauf wir hinwollen, und ich werde vielleicht eine Kleingruppe anbieten, wenn wir unsere wahre Identität gefunden haben, und zwar nicht, weil ich sie dir gesagt habe oder dein Partner oder Partnerin, sondern weil du sie von Jesus selbst gehört hast, dann können wir uns ermutigen, immer mehr zu dem zu werden. Wie kam diese Weltsicht der Verbundenheit in die Bibel rein? Stellt euch mal vor, ihr werdet die Sklaven, die 400 Jahre lang nichts anderes kennen. Es ist tatsächlich nicht wirklich genug da. Also man muss schon sagen, es war genug da für die Sklaven in Ägypten, dass sie essen konnten. Und die haben sogar irgendwann mal gesagt, wir wollen zurück zu dem, es ist nicht genug, weil es ist dann doch wieder besser, als in der Wüste zu wandern. Und die kommen eines Tages zu Mose und fragen Mose, war die Welt schon immer so böse? War die Welt schon immer so hierarchisch von oben, ein böser Pharao, der durchregiert, egal ob es Leichen gibt oder nicht? War es schon immer so gemein, dass es Sklaven gab und dass wir ausgenutzt wurden? Was glaubt ihr, was hat Mose gesagt? Ja, es war schon immer so. Nein, bitte sagt es nie euren Kindern. Ja, es war schon immer so. Auch wenn wir das manchmal so sagen. Aber es stimmt nicht. Mose fängt an, eine Geschichte zu erzählen, die für uns mehr als eine Geschichte ist. Am Anfang. Ganz am Anfang, wo es noch gar nichts gab, nicht einmal dich und mich, in Gedanken Gottes schon, schuf Gott Himmel und Erde. Und wisst ihr, dieser Gott, der hier steht, ist nicht der Gott, den wir in unserem Kopf drin haben. Weil im hebräischen Denken ist dieses Wort Gott Mehrzahl. Wir würden sagen, übersetzt, am Anfang schufen die Götter. Würde man komisch finden. Aber eigentlich müsste man so sagen, Elohim bedeutet im Hebräischen die Mehrzahl. Es waren also mehrere Leute daran beteiligt, Himmel und Erde zu schaffen. Welche drei? Vater, Sohn und Heiligen Geist. Es war schon eine Verbundenheit da. Es war kein Einzelner, es war schon eine Gemeinschaft da. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte wie eine Glucke über ihren Küken, über der Oberfläche der Wasser. Und nur ein kleines Beispiel, wie sehr Gott im Anfang halt die Verbundenheit der Schöpfung mit seinen Wesen geplant hatte, aus dem letzten Jahrhundert. Nur eine Kleinigkeit, da könnte man wahrscheinlich jetzt stundenlang referieren, wenn man Wissenschaftler wäre. Ich spare es euch und lese euch nur ein kleines Beispiel vor. Als anschauliches Beispiel, in den fast 70 Jahren von 26 bis 95, in denen die Wolfspopulation im Yellowstone-Nationalpark zwangsläufig fehlte, geriet das gesamte Ökosystem des Yellowstone aus dem Gleichgewicht. Kojoten wüteten ungehindert, die Elchpopulation explodierte, was zu einer Überweidung von Weiden und Espen führte. Ohne diese Bäume begann der Bestand an Singvögeln zu schwinden. Biber konnten keine Dämme mehr bauen und die Flussufer begannen zu erodieren. Ohne Biberdämme und den Schatten von Bäumen und anderen Pflanzen waren die Wassertemperaturen zu hoch für Kaltwasserfische. Nur ein ganz kleines Segment rausgenommen aus diesem Ökosystem, das fein aufeinander abgestimmt war. Nur eins, wo wir denken, die bösen Wölfe, die sind an allem schuld. Nur dieses eine Element rausgenommen und das komplette System fällt zusammen. Innerhalb von 50 bis 70 Jahren sofort erkennbar. Und er schreibt weiter, die Wiederansiedlung der Wölfe hat dem Park sein Gleichgewicht und seine Schönheit zurückgegeben. Wenn schon hier in der Natur Gott alles so zusammengefasst hat, dass es voneinander abhängt, das ist keine Welt an sich der Trennung. Du kannst Bäume trennen und säen, so viel du willst, und abholzen, so viel du willst, ist völlig egal. Nee, das wissen wir mittlerweile. Wie viel mehr in unserem Menschlichen? Hack doch einfach mal den kleinen Zehen ab. Und sag, das macht mir nichts aus, ich bin dann immer noch der Band. Ja, bist du, zum Glück. Aber ich glaube, du läufst nicht mehr ganz so gesund durch die Weltgeschichte. Bisschen übertrieben. Ja? Aber noch übertriebener und doch noch kräftiger. Nimm mal einen kleinsten Virus. Ebola. Ist das ein Virus? Dankeschön, waren wir jetzt nicht ganz sicher. Oder eine Bakterie. Oder einen Pilz, den du nicht einmal siehst mit deinen Augen. Der kann dich umbringen. Sagen wir immer noch, ist egal. So, übertragen wir das mal aufs Geistliche. Wenn wir als Leib Jesus so verbunden sind, was glaubt ihr, was ausmacht, wenn einer fällt, dann sagt Paulus, dann trauern alle mit ihm. Was ist, wenn ein einziger zu stark wird? Dann freuen wir uns mit ihm, aber er muss sich wieder eingliedern lassen. Wenn wir dieses Weltbild der Verbundenheit leben könnten, und ich glaube, dass wir es können durch den Heiligen Geist, geht eine extreme Kraft von Jesus aus. Martin Luther King hat geschrieben, Ungerechtigkeit irgendwo ist eine Bedrohung für die Gerechtigkeit überall. Wir sind in einem unentrinnbaren Netz gegenüber gegenseitiger Verbundenheit gefangen, verwoben in einem einzigen Gewand des gemeinsamen Schicksals. Was den einen unmittelbar betrifft, betrifft letztlich alle. Die Problematik daran ist, wir würden dem theoretisch zustimmen, aber unsere Realität ist scheinbar diejenige, dass wir sagen, wir können es trotzdem anders machen. Was interessiert mich der Reissack in Inden, der umfällt? Aber das ist letztendlich auch keine richtige Haltung. Ja? Natürlich kann ich mich nicht um 7-8 Milliarden Menschen kümmern, dafür ist Gott da. Und Gott hat ja auch nur gesagt, fang doch an, dich um den Nächsten zu kümmern. Und das Interessante ist, wenn das stimmt, dass die das Handeln eines einzigen Menschen die andere beeinflusst, lest euch mal den nächsten Bibelvers mal kurz durch, was das bedeutet. Das durchgelesen? Wie durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt kam und uns alle versklavt hat unter dieses Weltbild, es ist nicht genug und es ist besser getrennt von Gott zu leben als verbunden. Hat ein einziger Mensch uns erlöst von diesem Übel, Jesus Christus. Er macht uns wieder fähig, in die Verbundenheit zurückzukehren. Ein einziger hat gereicht. Jesus war der Gehorsam Gott gegenüber wichtiger, um uns wieder zu versöhnen. Und das größte Gebet, das wir alle kennen und lieben, drückt es so sehr aus. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für jene, die an mich glauben werden, wegen ihnen und ihres Zeugnisses über mich. Das Ziel ist, dass sie alle ein Herz und ein Sinn werden. So wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie ein Herz und ein Sinn mit uns seien. Dann möge die Welt glauben, dass du mich tatsächlich gesandt hast. Dann, wenn wir eines Sinnes und eines Herzens sind. Nicht meines Sinnes, nicht eines. Nicht meines Herzens, nicht eines. Eines Herzens wie das Herz Jesus. Dann möge die Welt glauben, dass du mich tatsächlich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie so vereint und eins sind wie wir. Ich in ihnen und du in mir. Dann werden sie in dieser Einheit zur Reife gelangen und der gottlosen Welt den Beweis liefern, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Wir haben einen Gott der Verbundenheit. Gott hat von Anfang an alles so gemacht, das ganze Universum, alles, was wir bis heute, also ich nicht mehr ergreifen kann. Bis hin ins kleinste Mikrobereich, wo ich keine Chance habe, wie kann man bitte schön einen Nanopartikel noch entdecken. Aber es gibt Leute, die können das. Ist alles so aufeinander abgestimmt, dass es uns gut geht, dass es genug ist. Aber wir haben uns daran gewöhnt, dass es normal ist, sich selbst schützen zu müssen. Ich möchte in der letzten Viertelstunde, ich hoffe, ihr habt noch so lange, kurz die 4 Schritte mit euch durchgehen. Wie gesagt, das kann man von oben nach unten lesen, von unten nach oben, es hängt letztendlich zusammen. Die Mangelmentalität kann abgelegt werden durch die Mentalität, es ist genug. Und als die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Mann, hu? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht. Einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. Für einen jeden genug. Und die Israeliten taten's und sammelten's, einer viel, der andere wenig. Aber als man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Nur eine ganz praktische Geschichte aus dem Alten Testament. Und dann gab es wieder solche Füchse. Das waren wahrscheinlich die Vorfahren der Schwaben, die gesagt haben, aber am Sabbat ist uns verboten, Manna zu nehmen. Also ich nehme doch lieber ein bisschen mehr mit. Als ob man das vor Gott hätte verstecken können. Was ist mit dem passiert? Ihr wisst, ist vergammelt. Gott hat gesagt, das Spielchen mache ich nicht mit. Dass du anfängst, du meinst, auf dich selber schützen zu müssen, selbst versorgen. Nochmals, wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Und das ist die Einfallstür in jedem Tag, in der wir herausgefordert sind. Gandhi hatte wohl mal gesagt, die Welt hat genug für die Bedürfnisse aller, aber nicht genug für die Gier aller. Die Frage, die er nicht beantwortet hat, wie besiegt man schön, bitteschön die Gier? Naja, Jesus sagt, ich sterbe, das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Dem alten Menschen absterben, wie er im Kreuz gestorben ist. Ich möchte euch eine Übersetzung vorlesen aus dem Johannesevangelium, eine freie Übersetzung, die für mich die Fülle dessen ausdrückt, was Gott uns geschenkt hat. Das Wort wurde Fleisch und Blut und zog in die Nachbarschaft ein. Durch dich und durch mich zog das Wort die Fülle in die Nachbarschaft ein. Einzigartige Herrlichkeit, Großzügigkeit durch und durch, treu von Anfang bis Ende. Wir alle leben aus seiner überfließenden Fülle, Gabe um Gabe um Gabe. Durch Mose erhielten wir die Grundlagen, doch diese überströmende Gnade des Gebens und Empfangens, dieses unerschöpfliche Erkennen und Verstehen, all das kam durch Jesus, den Messias. Niemand hat Gott jemals gesehen, nicht einmal einen flüchtigen Blick auf ihn geworfen. Doch dieser einzigartige Ausdruck Gottes, der im innersten Herzen des Vaters lebt, hat ihn uns klar und deutlich offenbart. Freie Übersetzung, Johannes 1, Vers 14, 16 und 18. Herrlichkeit, Großzügigkeit, Treue, überfließende Fülle, Gabe um Gabe um Gabe. Das ist das Herz Gottes. Kennst du dieses Herz Gottes? Oder hast du, wie ich manchmal, das Bild, ja, Gott will mir es vielleicht gar nicht gönnen. Aber vielleicht will Gott mir doch etwas vorenthalten. Kennt ihr die Stimme? Die Stimme des Feindes, der uns einflößt, es ist nicht genug. Warum passiert mir das nach 40 Jahren immer noch? Na, weil ich Mensch bin. Aber es ermutigt mich immer mehr, dahin kommen. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch, um euch Mut zu machen, nicht euch zu überfrachten, aber die Bibel spricht in mehreren Stellen von einem Geheimnis. Ich überspringe das jetzt. Woran sehen wir das? Im Epheserbrief kommt das Wort Geheimnis, Mysterion, im Griechischen 6-mal vor. In dem Bereich, das erste Geheimnis, es ist ein Geheimnis, dass Gott Himmel und Erde in Christus zusammengeführt. Das verstehen wir nicht. Es ist ein Geheimnis, dass wir in Jesus, die Juden, diese starkköpfigen, in Jesus eins sind. Da streiten manche Theologen bis heute noch drum. Paulus sagt, es ist ein Geheimnis. Und das dritte Geheimnis, in dem der Epheserbrief sagt, wir werden eines Tages die Braut und der Bräutigam sein. Was ist ein Geheimnis? Was nicht offenbar ist. Ist das etwas, was du gar nie kennst? Das kennst nur du und andere. Aber ist ein Geheimnis so ein Geheimnis, dass man es nie erkennen kann? Dann wäre es kein Geheimnis, dann wäre es ein Nichtwissen. Ein Geheimnis ist in dem Sinn ein Mysterium, das ist tatsächlich besser eigentlich übersetzt, ein Mysterium ist, ich habe bestimmte Dinge schon kapiert. Ich weiß, dass Sonne und Mond und Erde irgendwie miteinander verquickt sind. Aber das dir zu erklären, dass es physikalisch alles passt, da gehe ich bitte zu Marius. Also ich habe das Geheimnis erkannt, die Abhängigkeit der Planeten, aber erklären kann ich es dann nicht. Ich habe das Geheimnis erkannt, dass Jesus mich erwählt hat, solchen Schurken wie mich, aber erklären kann das dann nicht, außer Gnade. Ich habe das Geheimnis erkannt, dass Gott Fülle über Fülle über Fülle ist und ich wachse Jahr für Jahr, um immer mehr das zu erkennen. Es bleibt ein Geheimnis, weil Gott so unendlich groß ist, dass wir nie in dieser Lebenszeit alles erfahren würden. Aber es bleibt kein Unbekannte. Versteht ihr den Unterschied? Es ist nicht mehr unbekannt, es ist bekannt und wächst immer mehr. Unsere Kinder lieben noch Geheimnisse. Warum fallen wir zurück in die Weltanschauung? Es muss Gewissheit. Nur wenn ich gewiss über einen Schritt bin, nur dann habe ich Frieden. Ja klar, den selbstgemachten Frieden. Wenn ich aber aushalte, in diesem Mysterium zu leben, bringt es mich in den Frieden Gottes. Robert Kennedy sagte, nur wer es wagt, groß zu scheitern, kann jemals Großes erreichen. Darf ich mal die Hände sehen? Wer von euch wollte schon mal was Großes erreichen in seinem Leben? Oh, danke. Ich finde schön, dass ich nicht allein bin. Ich habe es tatsächlich zu Gott mal ausgesagt. Gott, ich möchte etwas Großes für dich tun. Das Kleingedruckte habe ich ihm nicht gesagt. Ja, vielleicht muss ich keine 1000 Mal scheitern. Oder 10.000 Mal wieder essen. Edison, der 10.000 Versuche gemacht hat. Vielleicht muss ich sogar 100.000 Mal scheitern. Vielleicht auch nur 50 Mal. Gott weiß es, was meine Seele aushält und was nicht. Und da sagt er uns in seinem Wort auch ganz klar, er überfordert uns nicht. Aber wisst ihr, wie befreiend es wäre von uns Christen, wenn wir nicht kommen würden und sagen, du Bruder, letzte Woche habe ich dich gesehen, wie du gelogen hast. Sünder, tu Buße. Ich übertreibe ein bisschen, aber die Älteren unter uns kennen noch solche Zeichen der Religiosität. Ja, wenn dein Bruder sündigt, sagt die Bibel schon, geh zu ihm hin und helf ihm zurecht. Aber wenn ich verbunden bin mit ihm, dann tue ich es nicht aus der Richtersituation. Ich weiß es besser, weil die Bibel weiß es besser. Sondern ich weiß, es schadet mir und ihm, wenn er in der Sünde bleibt. Das ist doch was ganz anderes. Ja, du machst Fehler, ich mache Fehler. So what? Helfen wir uns gegenseitig auf. Statt diesen hier. Jakobus, der Bruder Jesus, schreibt, haltet es für eine Freude, meine Brüder, wenn ihr mancherlei Prüfung geratet, denn ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer wirkt und die Standhaftigkeit soll ihre volle Wirkung entfalten, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Gott plant es mit ein, dass wir Fehler machen. Ja, nur so können wir doch lernen. Wir sind doch nicht perfekt auf diese Welt gekommen. Selbst Jesus, haben wir gelernt, habe ich letztes Jahr in der Weltanschauung-Serie gesagt, er nahm zu an Erkenntnis, an Weisheit, an Alter. Selbst Jesus ist nicht perfekt in dem Sinne auf die Welt gekommen. Er ist hingefallen, musste laufen lernen und vieles andere auch. Hat dann Jesus Gott dem Vater gesagt, was bist denn du für ein Sohn, du fällst hin? Natürlich nicht, aber so gehen wir manchmal miteinander um. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus wusste doch schon, dass Petrus versagen wird. Und wir würden sagen, Petrus, ich bete für dich. Jesus, ich bete für Petrus, lass die Versuchung an ihm vorbeigehen. Bitte nicht, bitte ja nicht, lass es ja nicht zu. Und Papa im Himmel sagt, hast recht, es ist echt eine harte Erfahrung, die ich jetzt lernen muss. Aber wenn ich es ihm wegnehmen würde, würde er sich weiterhin auf seinen Selbstschutz und seine Selbstdarstellung konzentrieren. Es gibt leider beim Petrus keine andere Möglichkeit, als ihm mal das zu offenbaren, was er davon hat, sich immer selber auf sich selbst zu verlassen. Papa, bitte nimm es ihm weg. Papa sagt, ich weiß es zum Glück ein bisschen besser wie du. Aber wir sind sauer manchmal mit Papa, dass er das zulässt. Anstelle Gott zu vertrauen, dass er weiß, was er tut. Jesus hat nicht gesagt, ich bete dafür, dass es weggeht, aber ich bete für dich, wenn du mittendrin bist. In deinem größten Schlamassel, wo du alles falsch machst und dein Leben keinen Sinn mehr hat, da bin ich mit dir drin und da bete ich für dich. Und wenn du dann einst umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Wenn du an dem Punkt warst, wo du sagen kannst, Leute, ich hab's verbockt. Leute, mich braucht er gar nicht mehr als den Fels, als den Anführer, als den Leiter sehen. Forget it, ich gehe fischen. Holt euch einen neuen. Leute, aus mir macht ihr nie einen Superstar. werde nie ein super Prediger, nie ein super Leiter, nie ein super Lobpreiser. Werde ich nicht. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich bin es nicht. Aber ich muss es auch nicht sein. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus hatte mehr als genug. Und er hatte das nie in Frage gestellt. Er hätte doch auch können sagen, warum bin ich der Sohn? Warum bin ich nicht andere? Jesus hatte alles. Aber er war bereit, sein Leben hinzulegen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Als Jungbekehrter dachte ich immer, das schaffe ich nie, mein Leben für Jesus zu lassen. Wenn ich im Land leben würde, wo sie mich märtyren würden oder mich zwingen würden, meinen Glauben abzusagen, sonst würden sie mich umbringen. Ich wüsste nicht, ob ich die Kraft hätte, standhaft zu sein. Habe ich immer Angst davor gehabt. Mittlerweile habe ich immer noch ein bisschen Angst davor, aber mittlerweile weiß ich, Jesus, die Sache ist klar, ich kann das nicht. Ich brauche mir gar nicht anstrengen dafür. Ich weiß, dass ich dann Feigling sein kann. Aber weil du in mir lebst, weil du das vorbereitet hast, weil du selber in den Tod gehst, wenn du das mir zumutest, dass ich in Märtyrertod gehe, dann gib mir jetzt die Kraft. Und dann wird es bei vielen gehen wie beim Stephanus. Dann wird sich der Himmel auftun und wir werden übernatürliche Kraft kriegen. Wenn wir lernen in dem, es ist genug, kannst du kurz für dich in dich gehen und sagen, die Antwort, bin ich genug? Kannst du für dich mal bitte Ja oder Nein sagen? Ich bin genug. Aber, heute Morgen hat meine Frau mir gesagt, ich habe was liegen lassen, also kann ich gar nicht genug sein. Warum nicht? Fehlbarkeit ist doch inbegriffen. Genug heißt nicht wieder perfekt zu sein. Ich bin genug, so wie Gott mich geschaffen hat. Und wenn er mich als Kniescheibe geschaffen hat, dann bin ich eine Kniescheibe. Wenn er mich als Ohrläppchen geschaffen hat, dann bin ich das Ohrläppchen. Wenn er mich als Linker geschaffen hat, also für die, die es jetzt nicht hören, an linker Finger gemacht hat, genug ist genug. Und wenn wir in das hineinkommen, da entsteht ein tiefer Friede. Ich möchte abschließen mit zwei Folien. Wie gehen wir damit um? Mit diesen zwei Weltbildern, diesen Identitätstausch. Ich habe euch erlebt, dass dieser Prozess in dem Seminar, wo ich war, nur 10 Minuten war. In 10 Minuten sind wir das durchgegangen. Ich durfte Jesus, der Liebe, meinen Mangel geben und ich habe gehört, wie etwas zu mir sagt. Manche sagen, sie müssen jahrelang warten, bis sie die Stimme klar hören. So what? Trotzdem bist du genug. Also es ist nicht immer instant, aber geh diesen Prozess und frag mal Jesus, was er über dich denkt. Und dann kannst du täglich so einen Kreislauf der Transformation durchgehen. Sag ihm einfach die Wahrheit. Ganz einfach. Ich bin ein Lump, Jesus, aber das warst du eh schon. Und heute habe ich es tatsächlich verbockt. Ich habe meine Kinder entlogen. Es tut mir echt leid. Jesus ist nicht überrascht, dass du nicht perfekt bist. Aber sag's ihm. Und jetzt richten sich meine Gedanken auf Gottes Wahrheit und Perspektive. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und jetzt gibt mir das Kraft, mich das nächste Mal zu verändern. Und das letzte Bild, und dann Markus darfst du schon nach vorne nehmen. Wenn euch das euch angesprochen hat, oder denkt, es wäre für jemand anders, dann nimmt die Karte mit. Das sind diese zwei Weltbilder vorne drauf, in dieser kurzen Zusammenfassung und diesen Kreislauf, den kann ich täglich ganz schnell durchgehen. Papa, ich bringe dir heute alle negativen Gefühle. Aber ich bin immer noch einer, der lebt. Ich bin immer noch ein Kind Gottes. Ich bin immer noch berufen von Gott. Meine Gefühle sagen mir gerade was anderes. Egal, die habe ich dir gerade mitgeteilt, Jesus. Dann verändere ich mein Denken, dann wird sich mein Verhalten ändern und dann werden sich diese Beziehungen hier so verändern, dass sie stabil genug sind, um jede Krise durchzuhalten. Nicht, weil dir perfekt seid oder ich, sondern weil wir einen Gott haben, der gesagt haben, du bist genug. Jesus, ich danke dir von Herzen für deine Wahrheit, für deine Offenbarung in deinem Wort. Und wir möchten dich darüber anbeten, Herr. Du bist so ein wunderbarer Gott, ein Gott der Fülle, der Herrlichkeit, der Größe. Und vergib mir, vergib uns, ob wir immer wieder in dieses Mangeldenken reinfallen, Herr. Und jetzt kommen wir zu dir voll Dankbarkeit, Herr, beten dich darüber an und geben dir einfach unser Herz ganz neu, dass du es verwandelst zu dem, du es gedacht hast, Herr. Amen.